Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So sagen wir es gerne, so habt ihr es vielleicht auch schon mal gesagt. Und so haben wir es vielleicht auch selber schon mal erlebt. Und es ist tatsächlich erstaunlich, wie viel Kraft, wie viel Motivation ein Mensch haben kann. Trotz Rückschläge, trotz Niederlagen, immer wieder zu hoffen, weiterzugehen, bis man dann auch wieder sich ein bisschen stärker fühlt. Es ist ein bisschen so, wie wenn der Lebensweg einer Bergbesteigung ähneln würde. Manchmal führt der Weg über schöne, lichte Höhen, gerade hinweg, ohne Anstrengung, aber dann wieder durch tiefe Schluchten, wo wir ganz vorsichtig den Berg hinabgehen müssen, in einen Abhang hinein, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Und dann klettern wir wieder hoch und es ist anstrengend, das kostet Kraft. Und manchmal kann auf so einem Lebensweg die Kraft so am Ende sein, dass wir die Hoffnung verlieren, jemals am Ziel anzukommen. Wenn wir aber mal so ein tiefes Tal durchlaufen haben und es geschafft haben, dann stärkt das auch unsere Hoffnung, unsere Widerstandskraft für weitere schwierige Passagen auf dem Lebensweg. Wenn wir zum Beispiel schon mal eine schwere Krankheit überwunden haben oder eine misslungene Prüfung, ein Versagen, einen Verlust, wenn wir da irgendwie gelernt und erlebt haben, es geht doch weiter, es kommen doch wieder helle und schöne Tage, dann nährt das in uns natürlich diese Hoffnung für jede weitere schwierige Etappe auf unserem Lebensweg. Und letzten Endes lehrt es uns jeder Frühling. Ich denke, uns allen geht's genauso, wenn die Tage wieder länger werden, wenn wir morgens aufwachen und es ist schon hell, wenn die Bäume, die wirklich kahl waren im Winter, wieder Blüten treiben, Knospen. Jedem von uns gefällt das. Wir genießen das Blütenmeer, das sich jetzt breit macht auf den Wiesen. Wir merken, es tut uns gut. Wir merken, das Leben kann doch wieder schön sein. Die Wärme kommt zurück in unser Leben. Und trotzdem gehen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit miteinander Hand in Hand. Das ist so ein Paket, das zusammengehört. Die Hoffnung ist sehr fragil. Und wenn wir sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, dann stimmt das, und das sagen wir oft, wenn jemand eben ja so ganz lange eine Ausdauer hat und etwas Schwieriges überwindet. Aber was ist denn, wenn die Hoffnung wirklich gestorben ist? Was ist denn, wenn wir an dem Punkt sind, wo es aus und vorbei ist? So wie mit Jesus an Karfreitag. So wie wenn wir einen Menschen zu Grabe tragen mussten. Oder wenn wir gar selber im Sterben liegen. Wenn die Hoffnung gestorben ist. Was ist dann? Ist dann wirklich alles vorbei? Ich glaube, das Wesen der Hoffnung ist, dass sie auch sterben darf, denn sie ersteht als erstes wieder auf. Denn selbst wenn wir hoffnungslos sind, selbst wenn wir am Tiefpunkt unseres Lebens sind, wenn nur da jemand kommt und uns in den Arm nimmt, uns tröstet, für uns betet, dann aufersteht die Hoffnung ziemlich schnell wieder. Und deshalb glaube ich, dass Hoffnung mit der Hoffnungslosigkeit irgendwie einhergeht, beziehungsweise Hoffnung, es klingt hart, aber die Bedrängnis braucht, um zu wachsen und zu reifen, um widerstandsfähig zu werden. Und da ähnelt sie sehr dem Glauben. Und da ähnelt sie auch sehr der Liebe. Und da ähnelt sie auch sehr der Geduld. Ich habe das Gefühl, zu Weihnachten machen wir uns viele Geschenke, aber das Geschenk, was Ostern uns macht, sind genau diese Dinge. Geduld, Liebe, Hoffnung, Ausdauer, Durchhalten. Hoffnung, die wieder erwacht, selbst da, wo etwas gestorben ist. Träume, Hoffnungen, Menschen, Körper, körperliche Fähigkeiten. Und Paulus beschreibt das in seinem Brief an die Römer an mehreren Stellen. Ich will beginnen mit Versen aus dem 8. Kapitel, Vers 24 und 25. Er schreibt, wir sind gerettet. Das ist ein Fakt, wir sind gerettet. Aber auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Das heißt, hier haben wir schon das Geduldigsein, das erprobt wird in schwierigen Zeiten. Und das Wesen der Hoffnung ist, dass sie auf etwas hofft, was man eben noch nicht sieht. Aber gerade das ist die Krux. Denn wenn wir Mangel leiden, wenn etwas nicht da ist in unserem Leben, gerade dann brauchen wir ja die Hoffnung. Gerade dann wollen wir ja etwas haben, was nicht da ist. Und ich glaube, Gott wusste das. Er wusste, dass wir Menschen Mangel erleiden in unserem Leben. Mangel an Beziehungen, an Liebe, Mangel an Ansehen, gewollt werden, gebraucht werden. Jeder von uns hat in seinem Leben schon Mangel erlitten oder erleidet gerade Mangel. Und ich glaube, Gott wusste das und hat uns deshalb dieses große Geschenk der Hoffnung gemacht, dass wir, selbst wenn wir etwas nicht sehen in unserem Leben, wir doch darauf hoffen dürfen und können, dass es uns irgendwann gegeben wird. Und da braucht es Geduld. Geduld, auf das zu warten, was wir uns erhoffen. Geduld, auf etwas zu warten, das in der Zukunft liegt, wo wir nicht mal wissen, wann es sein wird. Es gibt ja viele Bilder, die uns jetzt so geschickt werden in den sozialen Medien. Und ein Bild heißt, a lot can happen in 3 days. Es kann eine Menge passieren in 3 Tagen. Es wäre schön, wenn jedes Leid in 3 Tagen vorbei ist. Aber so ist das Leben nicht. Manchmal gehen wir ganz lange Leidenswege. Und da wissen wir nicht, ob die Lösung oder die Erfüllung unserer Hoffnung in der nächsten Woche, im nächsten Monat oder erst im nächsten Jahr oder erst in 10 Jahren sein wird. Ich will mal ein Beispiel nennen, das vielleicht einige von uns kennen oder nachvollziehen können. Wenn eine Frau, ein junges Ehepaar sich wünscht, schwanger zu werden, Eltern zu werden und es klappt nicht sofort, dann ist man vielleicht am Anfang noch guter Dinge und denkt, okay, es klappt nicht immer gleich beim ersten Mal. Und dann vergeht vielleicht 1 Jahr und die Frau wird nicht schwanger. Und jede Frau hier weiß, wie das ist, wenn man gerne schwanger werden möchte, dann ist das Einsetzen der Regelblutung jedes Mal eine Enttäuschung. Man hat Hoffnung und dann ist man wieder enttäuscht. Man hat Hoffnung, dann ist man wieder enttäuscht. Und dann ist man vielleicht sogar schwanger, man freut sich, aber nach ein paar Wochen geht der Fötus ab. Wieder ist die Enttäuschung unglaublich groß. Und dieses Auf und Ab von Erwarten und enttäuscht werden, von Hoffen und wieder hoffnungslos sein, das kann an unseren Nerven zerren. Das kann eine Ehe sehr belasten. Das kann uns ganz persönlich als Frauen und Männer belasten. Und ich denke, dieses Auf und Ab von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, das geht so lange, bis entweder die Hoffnung erfüllt wird, dann ist natürlich die Freude groß, oder aber man kommt an den Punkt, wo man das akzeptiert, dass man kinderlos bleibt. Und auch das kann eine befreiende Entscheidung sein, dass man eben dieses Auf und Ab von Hoffen und Enttäuschtwerden beendet und sagt, okay, ich nehme jetzt die Situation so an, wie sie ist. Da könnte man sagen, die Hoffnung ist gestorben. Und das ist sie wahrscheinlich auch in dem Moment. Aber Gottes Gnade ist so groß, dass selbst in solch hoffnungslosen Momenten an anderer Stelle etwas Schönes wachsen und entstehen kann. Aber das geschieht nicht automatisch. Nicht jeder Mensch, der an so einen Punkt kommt, wo er die Hoffnung aufgibt, wo etwas gestorben ist in ihm, nicht automatisch wächst was Neues hervor. Auch in der Natur erwacht nicht alles, was stirbt, wieder zum Leben. Aber da, wo wir unseren letzten Rest Hoffnung oder auch unsere Hoffnungslosigkeit in die Hände Jesu werfen, da kann etwas Neues entstehen. Da wird uns neue Hoffnung geschenkt. Ich glaube, dass es nur einen Ort gibt, wo die gestorbene Hoffnung wieder zum Leben erweckt werden kann. Und das ist in Jesu Händen, in Jesu Gegenwart, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben gestern das Evangelium gehört, ich weiß nicht, wer von euch im Gottesdienst war, als Maria zum Grab kommt und den Leichnam sucht und nicht findet. Und uns wird erzählt von Petrus und Johannes. Petrus, der als impulsiver Mensch direkt ins Grab, in die Grabkammer hineingeht und sieht, dass die Tücher ordentlich zusammengelegt sind, das Grabtuch an einer anderen Stelle ordentlich zusammengerollt. Und er ist ganz außer sich Und dann läuft der zweite Jünger Johannes hinein und er sieht das alles genauso und er weiß sofort, Jesus ist auferstanden, was er gepredigt hat, ist wahr. Und die beiden laufen zurück. Maria bleibt. Maria bleibt und ich glaube, dass sie tatsächlich ihre Hoffnung verloren hat, dass etwas in ihr zerbrochen ist. Aber das, was sie am Grab gehalten hat, das war ihre Liebe zu Jesus. Sie wollte Jesus diesen letzten Dienst erweisen, seinen Leichnam zu salben, ihn noch einmal in Händen zu halten, wie eine Mutter ihren verstorbenen Sohn, der vielleicht im Krieg war, noch mal in Händen hält, oder eine Mutter ihr Kind, das nicht länger leben durfte als ein paar Jahre, in Händen hält. So wollte Maria aus ihrer Liebe zu Jesus mit ihm, um ihn trauern. Und sie war voller Trauer, denn sie hat geweint. Und dann erzählt uns Johannes weiter in den nächsten Versen, dass während Petrus und Johannes wieder zurücklaufen zu den anderen Jüngern, Maria eben dort bleibt. Obwohl sie keine Hoffnung hat, obwohl ihr Glaube gestorben ist, bleibt sie am Grab und sie sucht weiter. Sie will ihren Jesus, auch wenn es ein toter Jesus ist, wiederfinden. Und dann auf einmal sieht sie Engel dort sitzen, die ihr sagen, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und sie muss gar nicht lange warten, da erscheint ihr Jesus selbst und sie denkt erst, das ist der Gärtner. Und sowohl die Engel als auch Jesus fragen sie, warum weinst du? Die Hoffnung ist doch gar nicht gestorben. Oder sie ist gestorben, aber sie ist wieder zum Leben erwacht. Und ich denke, in dem Moment, als Jesus Maria anspricht mit ihrem Namen, da wacht etwas wieder in ihr auf. Da wird ihr Glaube, ihre Hoffnung, ihre Liebe wieder zum Leben erweckt. Das muss ein ganz besonderer Moment für Maria gewesen sein. Aber auch hier sehen wir, Marias Hoffnung erfüllt sich nicht automatisch. Wenn sie vielleicht sich zurückgezogen hätte, wenn sie nicht zum Grab gelaufen wäre, wenn sie Jesus nicht gesucht hätte, vielleicht hätte sie ihn nicht gefunden. Jesus hätte sie wahrscheinlich trotzdem gesucht, weil er wusste, wie sehr Maria ihn liebt. Und auch das sind zwei Bewegungen in unserem Leben, dass einerseits dürfen wir uns auf die Suche machen, dürfen wir beten, hoffen, klagen und uns von Gott finden lassen, von dem guten Hirten finden lassen. Und gleichzeitig geht der gute Hirte auf den Weg und sucht die verlorenen Schafe, sucht die, die ihren Glauben, ihre Hoffnung aufgegeben haben. So sehr wie wir tiefe Täler, so sehr wie wir den Tod, das Aufgeben von Hoffnungen und Wünschen, so sehr wie wir schlimme Zeiten in unserem Leben hassen und eigentlich vermeiden möchten, es sind doch immer wieder gerade diese Zeiten, die unsere Hoffnung wecken und unseren Glauben stärken können. Wenn wir zum Beispiel auf die Frucht des Heiligen Geistes schauen, dann werden wir erkennen, dass einige dieser Früchte nur durch Schwierigkeiten reifen und wachsen können. Ihr kennt alle die Verse aus Galater 5, 22 und 23, da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Geduld, eine Frucht, die entwickelt sich ja nicht, es sei denn, du bist herausgefordert zu warten. Das ist ganz logisch. Keuschheit, also der Verzicht auf Sexualität, braucht es nicht, es sei denn, du wirst versucht und lernst zu widerstehen und zu verzichten. Treue wird erst sichtbar, wenn du auch andere Möglichkeiten hättest, aber diese bewusst ablehnst und dich bewusst für den einen Gott oder den einen Menschen entscheidest, dem du treu sein willst. Sanftmut erstrahlt doch erst dann und dort, wo die Mehrheit der Menschen gewaltbereit ist und mit fiesen Methoden kämpfen würde. Ich denke, so wie die Frucht des Geistes durch Bedrängnis herausgefordert wird, so wie ein Kind im Geburtskanal ja gequetscht wird, damit dieser ganze Schleim aus den Lungen gequetscht wird, damit es dann überhaupt in der Lage ist, mit den Lungen zu atmen, was ja im Mutterleib gar nicht notwendig war und auch nicht möglich war. Diese Bedrängnis, dieses ja eingeengt werden, reduziert werden auf das wirklich Notwendige und Wesentliche im Leben, ist notwendig, damit Hoffnung wachsen kann, damit Glauben entstehen kann, damit Geduld wachsen und reif werden kann, Treue, Sanftmut, Geduld, all diese Dinge. Das heißt, wir brauchen eigentlich hin und wieder in unserem Leben diese Zeiten, die uns an so einen Tiefpunkt bringen. Und wenn wir diese Zeiten mit Gott durchlaufen, mit Jesus durchlaufen, mit dem Heiligen Geist durchlaufen, brauchen wir wirklich nichts zu fürchten. Das ist Jesu Botschaft als allererstes, was er allen gesagt hat. Immer wieder, schon während seines Lebens, aber gerade auch nach seiner Auferstehung, fürchtet euch nicht, ihr braucht keine Angst zu haben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Gott, der Lebendige, der das Leben geschaffen hat, der alles Leben auf der Welt geschaffen hat, der auch dich geschaffen hat, der hat das letzte Wort. Und darum möchte ich uns jetzt Verse vorlesen aus Römer 5, die das so gut zusammenfassen. Und es ist auch ein Vers, den ich euch, den Jubelkonfirmanten, mit eurer Urkunde mit auf den Weg geben will. Vers 5, das ist der letzte Vers von den 5 Versen, die ich jetzt vorlese. Er schreibt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, gerecht geworden nicht aus uns selbst, sondern durch das Opfer von Jesus Christus, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, Jesus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir rühmen uns einer Hoffnung, die noch nicht da ist, aber wir glauben an die Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das bedeutet, Hoffnung lässt uns am Ende nicht beschämt dastehen, sondern wird uns mit Freude erfüllen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Geht es dir gerade schlecht in deinem Leben? Machen dir die Entwicklungen in der Welt Angst und Sorgen? Dann wirf deine Hoffnung nicht weg. Wirf diesen letzten Rest Hoffnung im Gebet auf Jesus. Er ist der große Verwandler von Hoffnung in Glauben. Und das geschieht durch seine Liebe und durch seinen Geist, den er immer wieder in unsere Herzen gießt. Wir können uns nur immer wieder dieser Liebe, diesem Geist öffnen, aber wir können diese Hoffnung, diesen Glauben nicht selbst machen. Es ist ein Wunder, das Gott in uns bewirken kann. Es ist seine Gnade. Bei unserem gemeinsamen Kaffeetrinken haben wir über die unterschiedlichen Momente und Wege gesprochen, wie Gott unser Herz berührt hat, wie er den Glauben in uns entfacht hat. Und wir können einhellig sagen, dass es bei jedem ganz anders war und dass es nicht in unserer Hand lag, wann und wie uns Gott angesprochen hat. Es ist uns zugefallen, es war ein Zufall und am Ende dann doch wieder kein Zufall, sondern eben von Gott so geführt und gelenkt, dass wir uns ihm in die Hände geworfen haben. Es ist Gnade, wenn wir an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben können. Es ist Gnade, wenn wir immer wieder neue Hoffnung schöpfen, egal wie sehr uns das Leben mitspielt. Das ist die Auferstehungshoffnung. Und ich wünsche uns, dass diese Auferstehungshoffnung immer wieder in uns lebendig wird, ist und bleibt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.